Meinungsfreiheit, das ist das Fundament einer Demokratie. Aber was, wenn der Staat dieses Fundament mutwillig beschädigt oder gar zerstört? Wenn Journalisten und Publizisten wegen völlig harmloser Tweets Besuch von der Polizei bekommen? Der Fall Norbert Bolz sorgte in den vergangenen Tagen für große Empörung. Der Fall Wolfram Weimer für Stirnrunzeln und Kopfschütteln. Und über allem schwebt die Frage, wird in Deutschland die freie Meinung mehr und mehr zum Risiko? Darüber und über weitere skurrile Themen sprechen wir heute. Offen, kritisch und ohne Maulkorb. Professor Norbert Bolz, einer der bekanntesten Medienwissenschaftler des Landes, ist ein Intellektueller, der seit vielen Jahren über Freiheit, Meinung und Moral spricht und urplötzlich selbst im Visier der Justiz steht. Sein Vergehen? Ein simpler Tweet, eine zugespitzte ironische Äußerung auf X, die der deutsche Staat offenbar so bedrohlich fand, dass er mit einer Hausdurchsuchung reagierte. Und Sie fragen sich zu Recht, liebe Zuschauer, in welchem Land leben wir eigentlich, wenn ein Gedanke, ein Satz, ein harmloser Post reicht, um morgens Besuch von der Polizei zu bekommen? In der Causa Bolz geht es jedoch um mehr als nur einen Tweet. Es geht um das Signal, das so ein Einsatz sendet. Sage lieber nichts Falsches. Schreibe lieber nichts, was man dir negativ auslegen könnte. Genau das ist die perfide Zensur, die keine Gesetze braucht, nur Angst. Der Fall Bolz zeigt, wie dünn die Linie geworden ist zwischen Meinung und Verdacht. Und wer glaubt, das sei nur ein Problem für Intellektuelle, der irrt. Heute trifft es den Professor, morgen vielleicht Sie. Den Politikern sei daher nochmal klipp und klar gesagt, den Bereich unterhalb der Strafbarkeitsschwelle nannte man bis vor kurzem noch Freiheit. Und das bringt uns zu Wolfram Weimer, Journalist, Verleger, aktueller Kulturstaatsminister. Ein Mann, der sich selbst herrlich als Kämpfer für die Meinungsfreiheit inszeniert, klingt zunächst einmal gut, nur wer öffentlich und laut geistigen Vampirismus kritisiert, steht selbst schnell im Scheinwerferlicht. Vor allem, wenn aufgedeckt wird, welchen Vampirismus Weimer selbst bei seinem Projekt The European betrieben hat. Weimer warnt vor einem Klima der Angst, vor Zensur, vor Cancel Culture. Doch gleichzeitig steht er nunmehr selbst im Feuer, wegen fragwürdiger Veröffentlichungen, wegen eigener wirtschaftlicher Interessen, wegen eines Freiheitsbegriffs, der ziemlich einseitig klingt. Und da wird's spannend. Wer die Meinungsfreiheit wirklich ernst nimmt, muss sie auch dann verteidigen, wenn die Meinung ihm selbst nicht passt. Das ist der Härtetest. Doch in Deutschland wird gerade viel von Freiheit gesprochen und gleichzeitig immer genauer organisiert, wer sie noch haben darf. Die Leser von Tichys Einblick haben ihrem Herzen Luft gemacht und ganze Seiten mit wertvollen Kommentaren zum Fall Weimer gefüllt. Dort liest man, von Kultur versteht er nichts und viel Geltungssucht, wenig Substanz. Ein jemand, der die ganz große Nummer in seiner Gier nach Macht und Geld mimt, mit hohlem Schein Urheberrechte verletzt, vor Subventionsbetrug nicht zurückschreckt. Hier der Politiker, da der Privatunternehmer. Ein Fake, wie man es dreht und wendet. Der Tanz eines Vampirs, eines Fürsten Vlad im übertragenen Sinn. Weimer ist da kein Einzelfall, sondern ein Symbol. Ein Symbol für einen Politiker, der Freiheit predigt, aber Kontrolle fordert. Vielleicht ist das die ehrlichste Diagnose. Die Politiker reden über Meinungsfreiheit, aber oft nur, solange sie ihnen selbst nützt. Wenn Wolfram Weimer noch einen Funken Anstand hätte, dann würde er seinen Rücktritt einreichen. Doch nachdem der Anstand vor geraumer Zeit in den Ruhestand getreten ist, können wir darauf wohl lange warten. Oder belehrt mich der Herr Kulturstaatsminister nach der Produktion dieser Sendung noch eines Besseren? Das ZDF behauptet auf seiner Webseite, Wolfram Weimer hätte formal nichts mit der Weimer Media Group zu tun. Tatsächlich sind er und seine Frau jedoch die einzigen Gesellschafter. Warum muss man für solche dreisten Lügen auch noch Zwangsabgaben leisten? Übrigens, was haben Sie von diesen beiden durchaus spektakulären Fällen in der Tagesschau oder im Heute-Journal gesehen? Richtig, nichts. Das ZDF versteht sich im Übrigen als Nachrichtenmedium. Allerdings sieht das Landgericht Hamburg anders. Denn wenn eine Redaktion jemanden der Falschmeldung bezichtigt und das Gericht sagt, das ist keine Tatsache, das ist Meinung, dann ist das kein Schönheitsfehler. Das ist ein Offenbarungseid. Öffentlich-rechtliche Sender haben einen Auftrag. Informieren, nicht indoktrinieren. Aber mehr und mehr verschwimmt die Grenze zwischen Bericht und Bewertung, zwischen Fakten und Haltung. Und genau da beginnt das Problem. Natürlich darf Journalismus Haltung haben, aber er muss sie kennzeichnen. Wer Meinung als Nachricht verkauft, macht keine Aufklärung, sondern Meinungsmache auf Gebührenbasis. Das Urteil aus Hamburg ist kein Angriff auf die Pressefreiheit. Es ist ein Warnsignal. Ein Signal, dass Kontrolle nötig ist. Nicht um Journalismus zu knebeln, sondern um ihn glaubwürdig zu halten. Wenn Sender sich in politische Lager einreihen, verlieren sie das, was sie legitimiert. Vertrauen. Und das ist gefährlicher als jede schlechte Quote. Denn ein Land, das seinen Medien nicht mehr traut, verliert am Ende nicht nur den Glauben an die Presse, sondern an sich selbst. Mit dem Glauben an sich ist es ohnehin nicht mehr so gut bestellt in Deutschland. Und es vergeht kein Tag, an dem nicht weiter an der Selbstzerstörung dieses einst großartigen Landes gearbeitet wird. Vor knapp 2 Wochen tauchten in Nachrot-Wieblingwerde überall Deutschlandfahnen auf. An Laternenbrücken, sogar auf einem Funkturm. Dazu der Satz, Nationalstolz ist kein Verbrechen. Und was ist die Folge? Der Staatsschutz ermittelt. Willkommen in einem Land, in dem schon das Zeigen der eigenen Fahne reicht, um einen Verdacht auszulösen. Nicht, weil jemand die Fahne verbrennt, sondern weil jemand sie aufhängt. Natürlich, wer nachts heimlich Flaggen montiert, der will provozieren. Aber die eigentliche Provokation ist nicht das Stück Stoff in Schwarz-Rot-Gold, sondern dass Patriotismus in Deutschland längst unter Generalverdacht steht. Was früher Selbstverständnis war, gilt heute als politische Aussage. Und genau das zeigt, wie unentspannt dieses Land geworden ist gegenüber sich selbst. Wenn ein ganz normales Nationalsymbol zum Fall für den Staatsschutz wird, dann stimmt etwas mit unserem Verhältnis zu Symbolen nicht oder mit unserer Freiheit, sie zu benutzen. Der Satz auf den Schildern sagt mehr über Deutschland aus, als den Urhebern vielleicht bewusst war. Nationalstolz ist kein Verbrechen. Das ist zweifellos richtig, aber anscheinend ein Risiko. Doch wer diesem Risiko aus dem Weg gehen will, der bekam vergangene Woche eine mögliche Alternative aufgezeigt. Denn US-Präsident Donald Trump bietet Europäern Asyl an. Kein Witz, und dennoch Europa lacht. Aber vielleicht lacht Europa nur, weil es ertappt wurde. Das Angebot aus den USA klingt zunächst absurd. Asyl für Europäer, die sich hierzulande nicht mehr frei äußern können. Doch der Gedanke dahinter ist beunruhigend ehrlich. Wenn Freiheit in Europa zur heiklen Ware geworden ist, dann muss jemand anderes sie wieder wertschätzen. Man muss Trump nicht mögen, um zu verstehen, was er damit signalisiert. Meinungsfreiheit ist kein Geschenk der Regierung. Sie ist ein Menschenrecht. Und wenn der Westen anfängt, darüber zu diskutieren, welche Meinungen noch sagbar sind, dann verliert er das Fundament, auf dem er steht. Trumps Asylidee ist kein Zufluchtsprogramm. Sie ist eine Provokation, eine politische Spiegelung. Sie hält Europa den Zustand vor, den viele hier längst spüren, dass die Angst, etwas Falsches zu sagen, größer geworden ist als der Mut, frei zu denken. Und vielleicht ist das genau der Punkt. Die Frage ist nicht, ob jemand wirklich Asyl in Amerika beantragen wird, sondern warum sind die Zustände in unserem Land so, dass überhaupt jemand auf diese Idee kommt? Apropos Zustände. Über diese werden in Bezug auf Bundeswehr und Polizei schon länger kontroverse Diskussionen geführt. Während die einen behaupten, die Bundeswehr hätte maximal Munition für einen Tag und weniger als 30% aller Gerätschaften wären wirklich einsatzfähig, meinen andere, dass diese Bundeswehr stark genug wäre, um einem Gegner wie Russland die Stirn bieten zu können. Logische Folge ist, dass gerade Journalisten genau hinschauen, wenn Bundeswehr und Polizei auch noch eine gemeinsame Übung durchführen. Und damit willkommen in Erding, wo die Bundeswehr übt, die Polizei schützt und das Hirn offenbar Urlaub hat. Da trainieren Soldaten im Auftrag des Staates und Polizisten ebenfalls im Auftrag des Staates eröffnen das Feuer aufeinander, weil keiner dem anderen Bescheid gesagt hat. Deutschland 2025, wo Bürokratie tödlicher ist als jede Kugel. Die Übung hieß Martial Power, in Wahrheit war es eher Martial Ohnmacht. Ein Kommunikationsdesaster, sagen die Offiziellen. Ein Wort, das immer dann fällt, wenn keiner schuld sein will. Der Oberbürgermeister schimpft, der Innenminister verspricht Aufklärung und alle tun völlig überrascht. Dabei war es doch nur eine Frage der Zeit. Wenn man Behörden, Ministerien und Kommandos mit Informationsketten aus dem Faxzeitalter verbindet, dann ist das Ergebnis kein Sicherheitssystem, sondern ein Glücksspiel. Und das Beste? Jetzt kommt die Aufarbeitung. Natürlich. Deutschlands Lieblingssportart. Nach jedem Chaos das große Aufräumen. Nur ändern wird sich nichts. Vielleicht sollte man das nächste Mal keine Übung ansetzen, sondern einen Workshop. Thema: Wie erkenne ich meinen Kollegen, bevor ich auf ihn schieße? Und bis dahin gilt, bitte nicht aufregen, es war ja nur ein Missverständnis mit scharfer Munition. Auf diese komme ich gleich nochmals zu sprechen, doch zunächst wollen wir uns noch kurz der Aufarbeitung bzw. der Aufklärung zuwenden. Die Anzahl von aufklärenden Online-Kongressen ist seit der Corona-Zeit regelrecht in die Höhe geschnellt. Und nach wie vor erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Die aufgewachten und verantwortungsbewussten Menschen erwarten eine Aufklärung und diese ist auch von großer Bedeutung. Solange die Corona-Zeit nicht bis ins Detail aufgearbeitet wurde und die Verantwortlichen für die unverhältnismäßigen Maßnahmen nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, besteht die Gefahr, dass mit der nächsten Pandemie, die von der WHO mit einem einzigen Fingerschnippen ausgerufen werden kann, das Drama erneut von vorne losgeht. Waren es zuletzt die Impact Days von Marvin Alberg, die für Furore gesorgt haben, so ist es nun der Impf- und Zukunftskongress, der unser aller Aufmerksamkeit erfahren sollte. Zugeschaltet ist mir nun die Organisatorin Sonja Etzroth, die ich gleich mit einer ersten, durchaus provokanten Frage überfallen will. Liebe Sonja, wer sich auf der Webseite des Kongresses umsieht, der findet dort eine ganze Reihe von zusätzlichen Workshops zu ausgesprochen interessanten Themen, die so rein gar nichts mit einer Impfung zu tun haben. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diesem Kongress einen anderen Namen zu geben, angesichts der Tatsache, dass der Begriff Impfung in weiten Teilen der Bevölkerung negativ besetzt ist?
Hallo, lieber Thomas. Ja, da steigst du natürlich voll ein. Da hast du schon recht. Da haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht. Allerdings mache ich nicht alleine den Kongress, sondern meine Tochter und ich. Das heißt, wir haben uns beraten. Und letztes Jahr, unser erster Kongress 2024, war überwiegend über das Thema Corona, Impfungen und alle anderen Impfungen gewesen. Ich denke, das war am Zahn der Zeit. Dieses Jahr, 2025, sehen wir das ein bisschen anders. Corona werden wir natürlich auf alle Fälle ein bisschen aufarbeiten. Was haben wir für Auswirkungen? Aber, und deswegen haben wir ihn auch Zukunftskongress genannt, schauen wir positiv in die Zukunft und versuchen, Lösungsansätze zu finden. Ja, weil das Thema Corona ist bei vielen mittlerweile eben ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Da hast du wohl recht. Auch aufgrund der Nebenwirkungen, die wir ja sehen, die auch viele Ärzte und Therapeuten uns sagen. Auch das Thema Geburtenrückgang ist ganz präsent. Da hat Beverly dieses Jahr ihr erstes Interview gegeben auf Englisch. Aber wir möchten natürlich in die Zukunft schauen, jetzt im Wandel der Zeit. Und deswegen versuchen wir lösungsorientiert den Menschen, also das heißt dir, wenn du jetzt zuhörst, dir Lösungsansätze zu geben. Und deswegen haben wir ihn Zukunftskongress genannt, ja.
Auf deiner Website listest du über 40 zum Teil sehr namhafte Referenten im Programm auf, darunter jede Menge Persönlichkeiten, die auch unsere Zuschauer sehr schätzen. Welche besonderen Speaker magst du jetzt hier im Rahmen dieses Interviews herausheben und zu welchem Thema werden sie sprechen?
Da würde ich ein bisschen ausholen wollen. Ist die Frage, wir haben nicht so viel Zeit, glaube ich. Aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, lieber Thomas. Also, ich habe eingeladen und es war teilweise nicht einfach, an die Speaker ranzukommen, weil die haben einen wahnsinnig großen Terminplan und auch zeitlich gesehen ist das manchmal mit der Zeitumstellung ein bisschen schwierig geworden, aber wir haben es hinbekommen. Ich habe unter anderem den Dr. Andreas Kalger wieder eingeladen. Es geht um CDL, weil wir machen ja auch einen Workshop darüber, aber es geht auch um Frequenzen. Das heißt, wir schauen hier in die Zukunft. Das wird eine Zukunftsmedizin werden. Genauso wie den Dr. Michael Nehls. Wir sprechen über Lithium. Ein ganz wichtiges Spurenelement, wie ich finde. Dann haben wir eingeladen Beate Bahner, die dann auch ein bisschen über Masernaufklärung, Masernimpfenaufklärung macht. Und ich habe mich echt gefreut, den Dr. Susharit Bhakti bei mir zu haben oder bei uns zu haben. Wir sprechen über sein Buch, das geht steil, hat er mir geschrieben. Das finde ich toll. Da hat er bei uns ein bisschen dafür beworben, was ich auch wirklich gut finde, weil er sagt, das ist sein Lebenswerk. Dann gibt es eine ganz tolle Studie von Thomas Stapper, der über 300.000 Teilnehmer jetzt gehabt hat und Antworten hatte, was Corona überhaupt für Auswirkungen hatte. Das fand ich wirklich wichtig. Das heißt, da sind wir ein bisschen in der Aufarbeitung. Wir machen aber auch ein bisschen weitgehende Aufklärung, und zwar in dem Bereich Politik, auch in den Bereich Kirche. Ja, und zwar haben wir da Oliver Janich gewinnen können, ein ganz toller Speaker. Und er sagt, was hat die Bibel überhaupt geschrieben und was ist mit Corona? War das überhaupt damals schon mit dabei gewesen? Ganz interessant, was da rausgekommen ist, da war ich selbst überrascht. Dann wieder in dem Bereich Testung. Wir haben Dr. Sabine Stäbel mit dabei, genauso wie Dr. Brigitte König von MMD in Magdeburg. Da sprechen wir einfach über die Testung von Spike-Protein oder Antikörper, was für viele auch wichtig ist. Und wir machen auch im Bereich alternative Medien mit verschiedenen Telegram-Kanälen. Da arbeiten wir auch zusammen. Das heißt, da haben wir mal gefragt, wie sieht's da überhaupt aus bei dem Fall Rainer Füllmich, zum Beispiel mit Roger Bittel oder mit Jan Walder oder mit Matthias Langwasser oder mit Kate Bono. Auch ein bisschen was Positives zu sehen und auch die alternativen Medien damit reinzunehmen.
Die meisten Namen sind unseren Zuschauern geläufig. Das scheint ein hochinteressantes Referentenprogramm zu werden. Jetzt hatte ich vorhin auch schon mal die Workshops angesprochen, die es zusätzlich zum Programm gibt. Auf welche der besonderen Workshops möchtest du denn jetzt hinweisen? Was sind die Highlights und vor allen Dingen, was sind denn die Themen?
Ja, Themen. Themen haben wir viele. Wenn du hast es ja gesehen. Also wir versuchen Gesundheit auf allen Ebenen zu bringen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Workshop über CDL. Wir haben einen Workshop über Shedding, Long-Covid, Post-Vac. Wir haben einen Workshop über Human Design, wo man in Selbstverantwortung selbst mit sich selbst auseinandersetzen kann. Ja, finde ich ganz wichtig. Weil wir machen ganz viele diese Live-Workshops, weil es uns wirklich sehr wichtig ist, live mit demjenigen am Abend Frage und Antwort zu stehen. Das ist mir ganz wichtig, nicht einfach ein Online-Seminar, sondern immer live mit denjenigen, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Deswegen machen wir auch Webinare dieses Jahr und auch nächstes Jahr wird das natürlich weiterlaufen zu dem Thema Elektrosmog, auch Seelenplan oder Identity Code. Ja, ganz neue Sachen, die man vielleicht noch nicht gehört hat, die greifen wir damit auf. Und auch Angst, Energielenkung, was ja jetzt nach der Corona-Zeit auch viele beschäftigt. Und ein ganz wichtiges Thema, wenn der eine oder andere jetzt vielleicht bei uns im Kalender schaut und denkt, was hat denn Finanzielles damit zu tun? Da möchte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Für viele ist Gesundheit auch ein finanzielles Thema. Wenn ich ein finanzielles Backup habe, kann ich mir gewisse gesundheitliche Dinge leisten, kann ich mir Freizeit leisten. Und deswegen auch nach Corona ist das finanzielle Thema jetzt bei vielen in den Vordergrund gerückt und Corona beziehungsweise die Impfungen ein bisschen in den Hintergrund. Und da haben meine Tochter und ich besprochen, dass wir uns da ein bisschen drauf fokussieren wollen. Wir werden auch eine Finanzwoche machen, um die Menschen da, das heißt, um dich da abzuholen, wo du gerade stehst. Und wenn ich finanziell gut aufgestellt bin, dann geht's mir gesundheitlich auch besser. Und deswegen finde ich, ist das Finanzielle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das wollen wir auch auf alle Fälle mit aufgreifen, auch mit Fragen und Antworten.
Der finanzielle Wohlstand wirkt sich zweifellos auch auf die Gesundheit aus, gar keine Frage. Sonja, an wen richtet sich dein Info-Zukunftskongress denn konkret?
Ich würde sagen, an alle, ohne Einschränkung. Wir haben Mediziner dabei, Therapeuten dabei, wir haben Geimpfte, Ungeimpfte dabei. Es richtet sich eigentlich der Impfkongress an dich. Meine Tochter und ich, wir machen das alleine. Wir machen einen Kongress in einem Jahr und wir sind wirklich dabei, uns damit intensiv auseinanderzusetzen. Was brauchen die Menschen? Was brauchst du, um gesund zu werden? Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen würde ich sagen, der geht an dich. Schau rein und schau, was dir gefällt und wo du gerade stehst und was dich gesünder macht.
Wo gibt es weiterführende Informationen und wann geht's los? Und ich nehme mal an, dieser Kongress ist zunächst einmal für alle Zuschauer kostenlos.
Ja, natürlich, der ist für alle kostenlos. Wenn du dich anmeldest, gar kein Problem. Die Internetseite ist impfkongress.de oder auch unsere zweite Seite, wo wir dann nächstes Jahr auch die Webinare machen, auf gesundheitaufallenebenen.de. Der Kongress findet statt vom 7. bis 16. November und ist vollgepackt und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.
Es ist ja genau die richtige Jahreszeit, so dieser trübe November, der im Übrigen bei vielen Menschen tatsächlich zu Depressionen führt. Eine gute Gelegenheit, sich weiterzubilden beim Impf- und Zukunftskongress, durchgeführt von Sonja Etzroth und ihrer Tochter Beverly. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Informationen an dieser Stelle und viel Erfolg.
Dankeschön.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Wie versprochen, liebe Zuschauer, komme ich nun nochmals zurück zum Stichwort Munition. Und da gelangt man unweigerlich ganz schnell bei Rheinmetall und einem Skandal, der unter den Teppich gekehrt werden soll. Klimapflege, so nennt die Staatsanwaltschaft Berlin das, was die Tochterfirma des Rüstungskonzerns Rheinmetall getan hat. Wahlkampfspenden an Abgeordnete, die zufällig genau dort sitzen, wo über Rüstungsaufträge entschieden wird. Klimapflege. Klingt nett, oder? Nach Wald und Recycling. Dabei geht's um Geld und Einfluss. Und das in einem Bereich, wo Milliarden an Steuergeldern fließen und der Staat der beste Kunde ist. Abgeordnetenwatch hat Strafanzeige gestellt wegen des Verdachts auf Bestechung. Die Antwort der Staatsanwaltschaft: kein Anfangsverdacht. Alles normal, alles legal. Nur ein bisschen Klimapflege. Und da liegt das Problem. In Deutschland darf man Politiker zumindest offiziell nicht kaufen. Aber man darf sie durchaus temperieren. Man darf ein bisschen Nähe pflegen, ein bisschen Sympathie schaffen. Am Ende nennt man das dann nicht Korruption, sondern Demokratiemanagement. Wenn eine Rüstungstochter Geld an Entscheidungsträger verteilt und die Justiz das als normales Betriebsklima abtut, dann ist das kein Skandal mehr, dann ist es System. Und vielleicht sollten wir uns weniger um den CO2-Ausstoß sorgen, sondern um den moralischen Feinstaub, der entsteht, wenn Politik und Waffenindustrie auf Schmusekurs gehen. Und wenn Politiker und Rüstungsindustrie gemeinsame Sache machen, ist es nicht mehr weit zum zuletzt stark diskutierten Spannungsfall. Deutschland im Spannungsfall. Noch nicht offiziell, aber gefühlt für den einen oder anderen längst Realität. Während Politiker über Notfallgesetze reden und Generäle von Einsatzbereitschaft sprechen, wächst im Land ein anderes Gefühl. Die Spannung zwischen Bürger und Staat. Der Spannungsfall, im Grundgesetz als Ausnahmezustand gedacht, wird plötzlich zur politischen Vokabel. Aber was passiert, wenn dieser juristische Begriff zum gesellschaftlichen Dauerzustand wird? Jetzt reden wir über ein Szenario, das keiner will, und über ein Klima, das es längst vorbereitet hat. Mir zugeschaltet ist der Publizist und Aufklärer mit ökonomischem Werkzeugkasten Ulrich Schild von Spannenberg, der sich seit Wochen intensiv mit dem Thema Spannungsfall befasst. Werter Herr Schild von Spannenberg, wie lautet denn die Definition eines Spannungsfalls?
Ja, Herr Eglinski, die Definition ist im Paragraphen 80a Grundgesetz geregelt. Und danach kann der Bundestag mit 2/3 Mehrheit, dass ein Spannungsfall besteht, bestimmen. Er kann ihn dann im Grunde genommen aktivieren. Jetzt habe ich vor einiger Zeit unseren Bundeskanzler gehört. Der hat ihn im Grunde genommen mittelbar beschrieben. In einem Interview hat er nämlich gesagt, wir befinden uns nicht mehr im Frieden, aber wir befinden uns auch noch nicht im Krieg, respektive im Verteidigungsfall. Ja, das zwischen Frieden und Krieg oder Verteidigungsfall, das dazwischen ist genau der Spannungsfall. Und genau das hat mich dazu gebracht und aufhorchen lassen, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Weil hier habe ich doch einigermaßen unangenehme Gefühle bekommen, weil es scheint mir so die Spitze einer Eskalationsspirale zu sein, die wir erleben, die aus meiner Sicht bereits in den 90er Jahren begonnen hat. Und es wird zunehmend gefährlicher an dieser Stelle. Der Spannungsfall, der im Grundgesetz geregelt ist, grenzt sich vom Verteidigungsfall dadurch ab. Und das ist der einzige Unterschied, dass der Verteidigungsfall ja einen Angriff bereits voraussetzt. Das heißt, die gleichen Gesetze, die hier zutage kommen, im Spannungsfall wie im Verteidigungsfall, gelten in beiden Fällen. Und der Spannungsfall, der wie gesagt von einer 2/3 Mehrheit des Bundestags aktiviert werden kann, und das ist das Besondere, er muss nicht vom Bundesrat bestätigt werden. Es reicht also völlig aus, eine 2/3 Mehrheit im Bundestag. Und nachdem unser Bundeskanzler im Grunde genommen schon mittelbar diesen Spannungsfall beschrieben hat und er auch durch weitere Politiker aus der CDU und anderen Parteien gefordert worden ist, müssen wir jetzt größte Sorgfalt an den Tag legen und die Dinge weiter beobachten.
Über die Sorgfalt, die wir an den Tag legen müssen, wollen wir gleich noch sprechen, Herr Schild von Spannenberg. Zunächst aber mal die Frage, was sind denn die konkreten Rechtsfolgen eines solchen Spannungsfalls?
Ja, es gibt im Grunde genommen 6 Gesetze, die hier zum Tragen kommen werden, wenn der Spannungsfall ausgerufen wird. Ich gehe sie einfach mal der Reihe nach durch. Das ist einmal das Wehrpflichtgesetz. Wehrpflichtgesetz, das ja im Augenblick ausgesetzt ist, das dann aber wieder aktiviert wird. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass jeder Wehrpflichtige gemustert werden kann und einberufen werden kann. Unabhängig davon, ob er das will oder nicht will. Dann haben wir das Arbeits- und Sicherstellungsgesetz. Das bedeutet, dass jede Person verpflichtet werden kann zu jedwediger Arbeit innerhalb des Staates. Der Staat setzt damit praktisch mein Selbstbestimmungsrecht außer Kraft. Ja, ein wesentliches Grundrecht. Ich kann nicht mehr selbst bestimmen, was ich tun möchte, was ich nicht tun möchte, wohin ich reisen möchte. Meine Bewegungsfreiheit wird damit komplett eingeschränkt. Ich werde da eingesetzt, ich persönlich, und kann mich nicht dagegen wehren, wo der Staat mich hinsetzen möchte. Dann haben wir das Wirtschaftssicherstellungsgesetz. Das Wirtschaftssicherstellungsgesetz bedeutet, dass der Staat steuern kann, was produziert werden soll, wie produziert werden soll, wer produziert was. Ja, im Grunde genommen ist es eine Fortführung dessen, was wir auch heute schon erleben, weil wenn der Staat heute schon mit einer Staatsquote von über 50%, 51-52% darüber bestimmt, wo das Arbeitseinkommen oder das Einkommen eines Volkes, eines Jahres das Geld ausgibt, wohin das Geld fließt, des gesamten Arbeitseinkommens einer Gesellschaft innerhalb eines Jahres, dann ist das für mich eine Vorstufe von Planwirtschaft, von Sozialismus. Und wenn wir da noch hinzunehmen, die EU mit ihrem Green Deal oder mit der Vorschrift, dass ab 2035 der Verbrenner verboten werden soll, dann ist das ein starker Eingriff in die freie Wirtschaft. Das alles zusammengenommen ist im Grunde genommen aus meiner Sicht heute schon eine Form von Planwirtschaft, von Staatswirtschaft, die natürlich in einem Spannungsfall dann noch auf eine gesetzliche Grundlage absoluter Natur gesetzt wird, wo überhaupt gar keiner mehr bestimmen kann, was er produzieren darf, wofür er produzieren darf, auf jeden Fall nicht mehr für den freien Markt, sondern genau dafür eingesetzt wird, wie sich der Staat das vorstellt. Dann haben wir das Versorgungs- und das Ernährungssicherstellungsgesetz. Das bedeutet nichts anderes als Rationalisierung. Rationalisierung von Lebensmitteln, Rationalisierung von Energie, Rationalisierung von Leistungen jeglicher Art. Das heißt, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, in das nächste Lebensmittelgeschäft zu gehen und entsprechend unserem Bedarf Lebensmittel zu kaufen oder zur nächsten Tankstelle zu fahren, den Tank zu füllen und dann damit hinzufahren, wohin wir wollen, sondern der Staat rationalisiert alle lebensnotwendigen Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel und die Energie im weitesten Sinne. Damit kann er auch bestimmen, wohin ich fahren darf, wie weit ich fahren darf, ob ich überhaupt fahren darf irgendwohin, ob ich meine Bewegungsfreiheit nicht möglicherweise temporär vollkommen aufgeben muss. Also das ist ein weiterer Punkt. Ein weiteres Gesetz ist das Verkehrslenkungsgesetz, Verkehrssicherungsgesetz. Das bedeutet im weitesten Sinne und im tiefsten Sinne die Möglichkeit der Enteignung von Unternehmen. Das heißt, der unmittelbare Zugriff und die Verwendungsmöglichkeit von Maschinen, von Aggregaten, der Fuhrparke von Unternehmen. Der Staat kann also hier Unternehmen enteignen, kann sagen, wofür das Unternehmen seine Maschinen einsetzen soll, was es produzieren darf. Also ein Unternehmen beispielsweise, das Landmaschinen herstellt, muss dann ab der nächsten Woche Kriegsgüter herstellen, Teile herstellen für Panzer, für Kriegsmaschinerien. Der Fuhrpark wird fremd eingesetzt. Das entspricht alles im Grunde genommen einer Enteignung, die wir im Falle eines Spannungsfalles sehen. Und jetzt muss man sich ja bitte einmal vorstellen, auf welcher Grundlage wird denn dieser Spannungsfall im Augenblick gefordert? Da fliegen irgendwo in Deutschland ein paar Pappmaschee-Drohnen herum, von denen jetzt angeblich, so jedenfalls die Politik, eine Existenzbedrohung für die Bundesrepublik Deutschland ausgehen soll. Das ist ja absurd. Das ist ja nun völlig an den Haaren herbeigezogen, was wir da gerade erleben. Das kann doch keine Grundlage sein, diese Gesetze, von denen ich gerade gesprochen habe, die im Falle eines Spannungsfalls und im Verteidigungsfall aufgerufen werden können, diese nun aufzurufen. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Da scheint mir persönlich ein anderer Hintergrund dahinter zu stehen, warum gerade in dieser Situation und heute ein Spannungsfall von höchster Politik fordert. Des Weiteren möchte ich noch anfügen, wird auch die Kommunikation weitgehend überwacht werden. Aber auch hier setzen wir im Grunde genommen nur auf das auf, was wir im Augenblick schon haben, weil die Überwachungstechnologie trägt jeder von sich bereits in seiner Hosentasche rum mit den Handys. Der Staat überwacht ohnehin unsere Kommunikation im weitesten Sinne, ob am PC oder in den sozialen Netzen. Aber das wird dann auch nochmal auf eine absolute Gesetzesstufe gestellt. Das heißt, unsere Sicherheitsbehörden werden dann auch eine Totalüberwachung über die Bevölkerung wird denn möglich sein auf Gesetzesgrundlage. Das heißt, ein Spannungsfall vor dem Hintergrund, dass hier ein paar Pappmaschee-Drohnen herumfliegen, der dann diese rechtlichen Konsequenzen nach sich zieht, ist für mich persönlich absolut absurd und nicht nachvollziehbar.
Herr Schild von Spannberg, Sie schreiben auf Ihrer Seite freiheitskompass.info schon seit einigen Wochen über dieses Szenario. Was kann denn jetzt der Bürger konkret tun, um für den Spannungsfall vorzusorgen und natürlich auch in Bezug auf die rechtlichen Konsequenzen, die Sie gerade geschildert haben?
Ja, ich habe ja, wie gesagt, diesen Blog freiheitskompass.info ins Leben gerufen vor einiger Zeit, weil es gibt ja nicht nur dieses Thema, es gibt viele kontroverse Themen derzeit im politischen Umfeld, die mich persönlich seit längerer Zeit umtreiben, weshalb ich mich entschlossen habe, diesen Blog ins Leben zu rufen, wo ich ganz unterschiedliche Themen kritisch behandle und mit substanziellen Informationen unterlege. Nun, was kann der Bürger tun? Er muss natürlich wachsam bleiben. Er muss wachsam bleiben, und das kann ich nur jedem raten. Er muss alle Informationsquellen, die ihm zur Verfügung stehen, kritisch auswerten. Er muss sich in alle Richtungen hin informieren, und er darf keinesfalls davon ausgehen, dass er von den Mainstream-Medien oder von staatlichen Quellen die substanziell richtigen und einzig richtigen Informationen bekommt. Denn wenn ein Staat, das muss man sich ja vorstellen, plant oder fordert, einen Spannungsfall auszurufen, dann muss das ja informationsmäßig gut vorbereitet sein. Das heißt, er kann nicht morgen auf einmal den Spannungsfall ausrufen, ohne den Bürger, ohne die Bürgerinnen darauf vorbereitet zu haben. Und aus dem Bereich der kognitiven Kriegsführung wissen wir ja, welche psychologischen Möglichkeiten heute bestehen und angewandt werden, um Menschen zu manipulieren, um sie in eine bestimmte Denkrichtung zu bewegen. Und ein solcher Spannungsfall, sollte er denn aktiviert werden, wird natürlich auch mit diesen Methoden der psychologischen Kriegsführung vorbereitet. Das bedeutet, jeder, der mit solchen Fragen konfrontiert wird, muss sich zwingend breit informieren, auf alle möglichen Informationsquellen zugreifen, vergleichen, hinterfragen, um dann sich eine eigene Meinung dazu bilden zu können. Und im Falle dessen, dass ein solcher Spannungsfall wirklich ausgerufen werden sollte, es ist schwer zu sagen, was dann passiert, ob dann Unruhen passieren. Es hängt sehr davon ab, wie der Staat die Menschen, die Bürger durch Informationen darauf vorbereitet. Wenn die Menschen stark manipulativ auf eine solche Situation vorbereitet werden, in der Fragestellung, ist hier wirklich eine existenzielle Situation für die Bundesrepublik Deutschland in Sicht, dann kann ich mir vorstellen, dass hier die Menschen relativ gut darauf reagieren und das Spiel mitspielen. Ich persönlich vermute, vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, sollte so ein Fall ausgerufen werden, dann werden wir es eher mit einem False-Flag-Szenario zu tun haben, damit der Staat hier in eine Situation kommt, wo er die Grundrechte weitgehend außer Kraft setzen kann.
Auch vor Corona, Herr Schild von Spannenberg, meldete das Gesundheitsamt, es ist kein Lockdown geplant. 2 Tage später ward er in Kraft gesetzt. Also darauf zu vertrauen, dass der Staat die Bürger mitnimmt, ist möglicherweise das falsche Vorgehen. Sie haben jetzt gerade das Wort Unruhe verwendet. Wenn Lebensmittel rationiert werden, wenn Reisen nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, wenn Produktionen gestoppt bzw. differenziert werden können, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus zu starken Unruhen kommt. Insbesondere, weil eben nach Corona die Gruppe der Menschen, die solche Dinge bewusst hinterfragen, größer geworden ist. Halten Sie es für möglich, dass es auch zu einem Bürgerkrieg kommt?
Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht schwer vorherzusagen, ob es dazu kommen kann. Das hängt sicherlich wieder einmal stark davon ab, wie stark die Propagandapresse die Bevölkerung in den Griff bekommt. Sollten hier vermehrt Zweifel aufkommen vor dem Hintergrund der Corona-Situation, vor dem Hintergrund, dass ein großer Teil der Menschen, ich schätze mal so 20-30% der Menschen schon aufgewacht sind und nicht mehr alles glauben, was die Staatsmedien verkünden. Aber wenn die anderen 70-80% weiterhin sich stark beeinflussen lassen und sie wirklich Angst vor einer existenziellen Bedrohung durch Russland oder durch einen anderen Kriegsgegner von außen haben, könnte ich mir vorstellen, dass hier die Situation im Rahmen bleibt und handelbar bleibt für den Staat. Aber es ist alles offen. Ich kann es an dieser Stelle nicht prognostizieren.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Informationen. Das war Ulrich Schild von Spannenberg. Und wenn Sie mehr über ihn wissen wollen, freiheitskompass.info, der Blog. Danke Ihnen vielmals.
Ich bedanke mich vielmals.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Bevor wir auf die Zielgerade dieser Sendung einbiegen, noch etwas in eigener Sache. In der letzten Folge sprach ich mit Medienfuzzi Oliver Brendel über dessen Buch Alles außer Vogue. Unmittelbar vor der Ausstrahlung informierte mich der Autor, dass der Verlagschef das Buch kurz vor dem Druck gecancelt hat. Konkrete Gründe wurden Oliver keine genannt und außer einem ehrlichen Bedauern ausdrückendes Schulterzucken einiger Verlagsmitarbeiter erhielt auch ich keinerlei Informationen. Als bekennender Gegner von Cancel Culture verspürte ich das brennende Verlangen, dieses Buch dennoch zu veröffentlichen. Und da ich bereits vor Jahren einen eigenen Verlag gegründet hatte, entschied ich mich binnen weniger Minuten, das Buch selbst herauszugeben. Es ist einfach zu gut, zu humorvoll und damit zu lesenswert, um es zu verbieten. Daher gibt es den Medienfuzzi Alles außer Vogue auch im Auf-Ein-Shop. Und mit dem Kauf dieses Buchs unterstützen Sie nicht nur Auf 1, sondern auch den Autor und seinen Retter in der Not. Und nachdem in wenigen Wochen bereits Weihnachten ist, können Sie mit dem Erwerb mehrerer Bücher gleich mehrere Geschenke für Ihre Liebsten und Freunde abdecken. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte nicht, um mich als Held in ein besonderes Licht zu rücken. Ich berichte Ihnen davon, weil dieses Ereignis ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie man durch die Übernahme von Eigenverantwortung und dem Ergreifen von Eigeninitiative das gesellschaftspolitische Geschehen beeinflussen kann. Wir müssen nicht alles hinnehmen. Wir können Bedingungen und Umstände selbst in die gewünschte Richtung lenken. Oliver Brendel hat es verdient, dass sein Buch von vielen Menschen gelesen wird. Und wenn Sie Oliver oder Heiko und Gesa Schöning, Beate Bahner, Lothar Hirneise, Marco Riemer, Simone Solger oder auch Dr. Michael Spitzbart und mich einmal live auf der Bühne erleben wollen, dann schauen Sie doch Anfang Dezember beim Glücksbringer Kongress in Bad Aibling vorbei. Manche Optimisten verbreiten ja die These, der derzeitige Spuk sei bald vorüber. Deutschland und Europa befinden sich bereits in einer Art Endspiel zwischen Dekadenz und Selbstverleugnung. Es klingt pathetisch, aber vielleicht ist es das auch. Europa wirkt, als hätte es den eigenen Ernst verloren. Während Wirtschaft, Industrie und Mittelstand um ihre Zukunft, ja sogar ums nackte Überleben kämpfen, treffen sich die Regierungschefs der EU und reden über den Ukraine-Krieg, über Klima und Symbolpolitik. Nichts davon löst die strukturellen Krisen, die dieses Europa gerade zerfressen. Die Autoindustrie steht vor dem Stillstand. Frankreich taumelt unter seinen Schulden. Deutschland verheddert sich in Verboten und Brüssel produziert derweil Richtlinien über Lieferketten. Das ist nicht mehr politische Gestaltung, das ist die Verwaltung eines schleichenden Zerfalls. Die Rhetorik vom Spannungsfall passt perfekt. Europa ist angespannt, innerlich, ökonomisch, identitär. Nur, dass diesmal keine äußere Armee vor der Tür steht, sondern die eigene Selbsttäuschung. Ob die EU untergeht, wie einst Rom, das ist ungewiss, auch wenn sich viele Meinungsmacher diesbezüglich sicher sind. Sicher ist nur, wer seine Bürger verliert, verliert seine Zukunft. Und Europa verliert sie gerade. Nicht an Feinde, sondern an Gleichgültigkeit. Vielleicht ist es tatsächlich die letzte Tanzrunde auf dem europäischen Parkett. Die Musik spielt zwar noch wie einst auf der Titanic, aber keiner weiß, wie lange noch. Am Ende dieser Sendung bleibt eine einfache Wahrheit, liebe Zuschauer. Demokratie ist kein Zuschauersport. Wer glaubt, Politik sei ein exklusiver Club aus Parteifunktionären, der hat vergessen, wem dieses Land gehört. Das Volk ist der Souverän. Ein Satz aus dem Grundgesetz. Schön, feierlich, oft zitiert und doch von vielen Menschen fast vergessen. Denn wenn das Volk wirklich der Souverän wäre, dann müsste es sich auch so verhalten. Ein Souverän schaut nicht zu, er greift ein, er entscheidet, er hinterfragt, widerspricht, fordert Rechenschaft. Heute aber haben sich viele daran gewöhnt, regiert zu werden, wie Kunden in einem Konzern. Wir zahlen, wir meckern und wir lassen machen. Doch Demokratie funktioniert nur, wenn das Volk seine Macht auch nutzt. Politiker sind keine Herren, sie sind Verwalter, gewählte Beauftragte auf Zeit. Souveränität heißt nicht, alle 4 Jahre ein Kreuz zu machen, sondern an jedem einzelnen Tag hinzusehen. Souveränität heißt, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Familie, für die Gesellschaft, die Nachbarn, für die Wahrheit. Ein Souverän, der schläft, bekommt irgendwann eine Regierung nach seinem Schweigen. Und wer Freiheit will, ohne sich einzumischen, wird am Ende von denen regiert, die es tun. Das Volk ist der Souverän. Das ist kein Zitat für Schulbücher. Es ist ein Auftrag. Und wer ihn nicht wahrnimmt, verliert ihn. Politiker sind keine Dienstherren. Sie sind Diener, gewählt, nicht geweiht. Und ihre Pflicht ist es, im Interesse der Bürger zu handeln, nicht im Schatten von Parteidisziplin und Lobbyismus. Wenn sie das vergessen, dann liegt es an uns, sie daran zu erinnern. Gerade in diesen Zeiten verstärkt haben wir doch an der Zerstörung des letzten Restes eines Kernkraftwerkes in Gundremmingen einmal mehr erkennen können, dass es unseren Politikern an der für ihre Tätigkeit notwendige Intelligenz und Weitsicht mangelt. Deutschland hat den Kipppunkt längst erreicht. Viele merken es nur nicht, weil sie zu sehr mit Diskutieren beschäftigt sind. Sie reden über Klima, Gender und Befindlichkeiten, während Industrie, Bildung und Zukunft den Rückwärtsgang einlegen. Ein Land, das seine Energie verknappt, seine Wirtschaft stranguliert und sich dabei moralisch auf die Schulter klopft. Das ist nicht fortschrittlich, das ist selbstzerstörerisch. Der Kipppunkt ist kein Ereignis, er ist ein Zustand. Und wir leben mittendrin, brav, korrekt, erschöpft. Die Frage ist nicht mehr, ob wir kippen. Die Frage ist, wer richtet uns wieder auf? Der so oft zitierte Fachkräftemangel wird von Tag zu Tag mehr und mehr sichtbar. Vor allem in den Parlamenten tummeln sich ungelernte Hilfskräfte, die jeden Tag aufs Neue beweisen, dass sie nicht die Fähigkeiten besitzen, ein Land wie Deutschland aus der Krise herauszuführen. Und ich frage mich stets aufs Neue, wer diese Abgeordneten gewählt hat. Und apropos Wahlen. Ich bin kein Freund des Nichtwählens. Was dann geschehen kann, haben wir zuletzt in Hamburg erfahren. Wenn die braven, konservativen Bürger zu Hause bleiben, machen die Ideologen und linksgrünen Zerstörer das Rennen. Oder um es mit einem meiner Lieblingszitate zu sagen, während die Intelligenten grübeln, stürmen die Dummen die Festung. Und dass Wahlen durchaus zu Veränderungen führen können, sieht man in Argentinien. In Buenos Aires gibt es einen Präsidenten, der mit dem Versprechen kam, den Staat mit der Kettensäge zu durchforsten. Freiheit, so sagt Javier Milei, entsteht, wenn der Staat schrumpft. Versorgung, Stabilität, Wohlstand, das sind die Früchte eines schlanken Staates, so meint er. Natürlich, wer eine am Boden liegende Wirtschaft und chronische Schuldenberge erbt, darf radikal sein. Und Milei liefert Ergebnisse. Die Inflation sinkt, die Reformtaste wird gedrückt, Strukturbrüche folgen. Keine Frage. Geschwindigkeit ersetzt nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wenn Reformen so hart zuschlagen, dass Menschen ohne Netz dastehen, dann droht Stabilisierung zur sozialen Zerreißprobe zu werden. Ein Land darf sich nicht nur wirtschaftlich erneuern, es muss politisch und moralisch mitgenommen werden. Wenn die Kettensäge nur Wald fällt, aber nichts Neues pflanzt, dann bleibt nach dem dröhnenden Lärm nur die Stille. Argentiniens Versuch ist spektakulär und deswegen riskant. Gelingt die Erneuerung? Milei zeigt, man kann anfangen. Doch ob man ankommt, das zeigt sich erst im Widerstand, in der Dauer, in der Gerechtigkeit. Und dort entscheidet sich, wird Argentinien neue Bodenhaftung gewinnen? Seine Bürger weiß Milei hinter sich. Das haben die Zwischenwahlen am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bestätigt. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz wird geschluckt haben, als er das Wahlergebnis zur Kenntnis genommen hat. Milei hat einen Zuspruch seiner Bürger hinter sich, von dem Merz nur träumen kann. Ich werte Mileis Wahlergebnis als ein gutes Zeichen. Aber, werte Zuschauer, Demokratie heißt nicht nur wählen. Demokratie heißt, Verantwortung zu übernehmen, auch nach dem Wahltag. Wir brauchen keine neuen Befehlsempfänger, sondern mutige Kommunalpolitiker, Abgeordnete und Bürgermeister, die wieder wissen, wer sie beauftragt hat. Und wir brauchen Bürger, die sich nicht mehr abspeisen lassen, sondern einmischen, laut, sachlich, unbeirrbar. Eigenverantwortung ist keine Parole, sie ist der Kern einer freien Gesellschaft. Also nicht warten, dass andere handeln, nicht hoffen, dass die da oben es richten. Die Zukunft ist nicht vererbbar, sie wird gemacht von uns, hier, jetzt. Wer jetzt immer noch schweigt, überlässt das Feld kampflos jenen, die unsere Heimatländer ruinieren. Wer jetzt immer noch nicht auf die Straße geht und seinen Unmut lautstark, aber friedlich mit Gleichgesinnten zum Ausdruck bringt, macht sich mitschuldig an der gezielten Zerstörung der Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Ein wünschenswerter Nebeneffekt des Gesichtzeigens ist, dass sich das Stadtbild wieder positiv verändert. Überall im Land sind mittlerweile Graswurzelbewegungen entstanden, denen sie sich anschließen können. Diese Bewegungen werden es am Ende auch sein, die die aktuell Regierenden friedlich aus ihren Ämtern vertreiben werden. Positive Veränderung ist nicht von oben zu erwarten, von keiner Partei, von keinem Messias. Die notwendigen Veränderungen können nur von unten angestoßen werden, vom Volk, dem Souverän. Werden Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst? Werden Sie Teil dieser Bewegung und entfachen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ein Feuer der Begeisterung für eine Rückkehr zur wahren Demokratie durch die Menschen Ihres Landes. Das Volk ist der Souverän.